0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Mein Name ist Cornelia May und ich habe heute für euch Alexander Ho bei mir. Und Alex ist neuer Mitarbeiter bei uns hier im Hafen. Und ich habe Alex heute als Experten hier für Sucht bzw. stationären Aufenthalt in dem Zusammenhang, weil Alex lange auf einer Station für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen in einer Hamburger Klinik gearbeitet hat. Und Alex, dein Hintergrund ist, du bist Krankenpfleger und das schon seit 36 Jahren.
Ja, genau, in der Tat. Hallo erstmal, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich habe 1986 meine Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen, habe dann mit Unterbrechung vom Zivildienst lange in der Urologie gearbeitet, also ein chirurgisches Fach, und war dann seit 2005 in der Psychiatrie, dann 7 Jahre lang auf der geschlossenen Station gearbeitet und seit 2012 bis jetzt August war ich auf der Station für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen.
Alex, wie kann denn der Weg aus einer Abhängigkeitserkrankung heraus aussehen?
Also einen Weg aus einer Abhängigkeitserkrankung heraus, also im Sinne von Heilung, gibt es so nicht, weil eine Abhängigkeit besteht ein Leben lang. Das heißt, wenn man einmal von zum Beispiel Alkohol abhängig war, ist man davon ein Leben lang abhängig. Das heißt, es geht immer darum, einen Weg zu finden, wie man mit der Krankheit, mit der Erkrankung leben kann und wie man damit gut umgehen kann. Und da ist halt auch jeder Weg individuell, ne? Für jeden unterschiedlich. Die erste Voraussetzung ist erst einmal eine Krankheitseinsicht, die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Und dann gibt es halt auch neben dem stationären Aufenthalt auch ein breites Angebot von Suchtberatungsstellen, Nachsorgeeinrichtungen, Selbsthilfegruppen und natürlich auch ein stabiles soziales Umfeld auch wichtig.
Und so ein Baustein wäre ja dann der stationäre Aufenthalt. Alex, wann behandelt man denn stationär und wann ambulant?
Auch das ist grundsätzlich von der persönlichen Situation abhängig. Stationär behandelt man, wenn man körperliche Entgiftung macht. Und die Vorteile sind auch, wenn man auch bei Langzeittherapien oder so stationär behandelt, dass man halt erstmal raus aus dem Suchtalltag kommt, dass man die Strukturen schafft, ne? Also auch im Alltag. Ganz oft ist es ja auch so, dass man bei Suchterkrankungen einfach auch den ganzen Alltag schleifen lässt. Und dass man halt auch wieder einfach so grundsätzliche Strukturen schafft. Man hat eine engmaschige Betreuung, man hat immer Ansprechpartner. Und auch bei der Freizeitgestaltung gibt es halt auch so ein bisschen Hilfe und Unterstützung, ne, mit Patienten. Ambulant muss natürlich die Abstinenz gesichert sein. Und die Familien werden nicht getrennt. Teilweise kann man auch im Beruf weiterarbeiten. Das ist immer sehr individuell.
Wo du gerade sagst, dass es ja auch so Risiken gibt beim Entzug und dass es medizinisch gut betreut sein sollte. Kennst du das auch, dass Leute das so probieren?
Das wird häufig zu Hause probiert, dass sie sagen, ich mache mal so einen kalten Entzug. Das gibt auch unterschiedliche Motive für. Einige wollen einfach nicht nochmal wieder in die Klinik kommen, weil das sind immer so 5 bis 7 Tage ein körperlicher Entzug. Einige sagen, ich schaffe das schon so. Und da ist halt immer die größte Gefahr, ist halt, dass die Leute einen Krampfanfall bekommen und das kommt halt plötzlich und schnell und ist auch wirklich lebensgefährlich. Das kann halt auch passieren, wenn man gerade Treppen runter geht oder so, dann fällt man die Treppen runter. Von daher ist das schon sehr gefährlich. Dann gibt es natürlich auch ein Delir, kann man bekommen, dass man halt dieses klassische weiße Mäuse sehen, aber halt auch verwirrt ist. Und das kann einfach auch zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Deswegen sollte man eine körperliche Entgiftung vom Alkohol immer im Krankenhaus machen. Mhm. Ganz wichtig.
Ja. Wer kommt denn zu euch?
Im Prinzip kommen alle Schichten zu uns, die Probleme mit Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen haben. Und da gibt es jetzt einfach kein, also jetzt so die Betty Ford-Fraktion, so die richtig Reichen und Schönen, die kommen nicht, ne? Aber ansonsten vom Arbeitslosen, vom Obdachlosen bis zu Ingenieuren oder Airbus-Mitarbeitern, also sehen wir, kommt wirklich ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft.
Gibt es etwas, wie man sich gut vorbereiten kann für so einen stationären Aufenthalt und Entzug?
Ja, also grundsätzlich muss man erstmal wissen, wenn man zum körperlichen Entzug kommt, also wenn man alkoholisiert kommt, hat man erstmal 3 Tage keinen Ausgang. Ne? Das heißt, man muss halt auf Station bleiben und dafür muss man sich natürlich vorbereiten, dass man erstmal genügend Zigaretten oder sonstige Sachen oder Naschkram oder was man immer sonst mit sich, was man sonst braucht, mitbringen. Und ja, ausreichend Kleidung ist halt, wenn man jetzt zum körperlichen Zug kommt, dass man 7 Tage bleibt, dass man halt einfach Sachen dazu hat, dabei hat, dass man ein Buch dabei hat, ne? Irgendwie was zur Ablenkung. Und ansonsten offen sein, alles mitnehmen, was angeboten wird, ganz viel auch mit Patienten sprechen, ne? Das hilft am meisten. Und ja, das wäre eigentlich schon so von der Vorbereitung her.
Worauf lasse ich mich denn noch ein, wenn ich als Patient oder Patientin zu euch komme?
Naja, man gibt halt ein Stück von seiner Privatsphäre auf, weil man halt im stationären Rahmen ist. Es gibt 2 Bett- und 1 Bettzimmer, aber man muss sich eigentlich auch vorbereiten, dass man halt ein 2-Bettzimmer ist mit jemand anders. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Auch mit fremden Leuten in einem Zimmer zu liegen.
Und gibt es Sachen, die du Leuten rätst, du hast ja eben schon gesagt, so es hilft mit Patienten, mit Patientinnen zu sprechen. Was würdest du sagen, sind so die goldenen Tipps, so komme ich hier gut durch und so kann ich mir selber einen guten Rahmen schaffen?
Ja, also wichtig ist wirklich, dass man offen ist und alle Hilfsangebote annimmt. Wir haben auch einen Betroffenen, der jetzt schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht mehr konsumiert, der aber auch quasi, wie er selbst sagt, als hoffnungsloser Fall gehalten. Der macht halt so eine Arbeit Betroffene, beraten Betroffene, ein sehr, sehr netter Mann. Und wenn man da mal so mitbekommt, nebenbei, wie die halt untereinander reden, ne, oder wie wir halt so Selbsthilfegruppen mit den Leuten reden, oder mit welcher schonungslosen Offenheit sie mit sich selbst ins Gericht gehen, wenn sie über ihre eigene Sucht sprechen. Ne? Sie sagen, ich habe mich jahrelang selbst betrogen und es waren alles Ausreden und was habe ich da angerichtet in meiner Familie, in meinem Umfeld und so. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend und aber auch teilweise gehen die dann halt auch mit unseren Patienten auf Station, sind die immer sehr konfrontativ teilweise umgegangen, dass sie auch wirklich gesagt haben, ja komm, erzähl keinen Scheiß, du belügst dich doch selbst, das ist doch jetzt Quatsch, was du da erzählst. Und für einige Leute war das dann wirklich so erhellend, dass die gesagt haben, huch, ja. Einige waren auch total gekränkt, haben gesagt, was ist das für eine Gruppe, was ist das für ein Arschloch, da will ich nie wieder hin, ne? Ist halt so, aber das fand ich immer schon sehr beeindruckend, also mit welcher Offenheit die mit sich selbst hat und dann halt auch mit anderen so ins Gericht gehen, ne? Da sieht man, dass sie schon einen sehr langen Prozess hinter sich haben und die können halt auch auf ganz anderen Ebenen mit den Leuten reden, als wir das als Profis tun, ne? Das ist halt, die haben ganz andere Sachen mitgemacht und können das auch ganz anders einschätzen. Ne? Dass man halt einfach bereit ist, auch mit den Mitpatienten, einige Leute kommen halt hin und denken, ah, denen ist das, wenn die halt neu auf die Suchtstation kommen, denen ist das völlig unangenehm und die denken, ja, das sind jetzt irgendwie so obdachlose und ungewaschene Leute und die trauen sich dann gar nicht raus. Und das Wichtigste ist einfach der Austausch erstmal mit den Mitpatienten, dass man merkt, oh, ich bin ja gar nicht allein. Es gibt Leute, die genau die gleichen Probleme haben wie ich, denen das genauso unangenehm ist, die gleichen Probleme in der Partnerschaft haben, am Arbeitsplatz. Und dass man halt merkt, ich bin nicht allein mit meinen Problemen. Es gibt auch Leute, die sind nett, freundlich und die verstehen mich auf einer ganz anderen Ebene, als mich auch Therapeuten oder Profis verstehen können. Und das ist, glaube ich, so erstmal das Wichtigste, dass man da ganz offen ist und dass man da auch voneinander lernen kann.
Ja, das klingt, als wäre Scham so ein ganz, ganz großer Faktor.
Ja, ist ja sowieso, dass Sucht meistens ja im Verborgenen stattfindet erstmal. Und dass Leute, die zuerst auf die Suchtstation kommen, auf die Alkoholstation, also auf die Station für Sucht und Abhängigkeitserkrankungen, bei uns waren halt überwiegend Patienten mit Alkoholproblemen, ja, dass da einfach eine große Scham ist und auch eine große Unsicherheit mit auf was für Leute lasse ich mich hier ein und werde ich beklaut oder werde ich jetzt sogar noch körperlich bedroht oder so. Und da sind anfangs doch relativ große Ängste.
Gibt es noch weitere Sachen, die man vielleicht über Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung kollektiv denkt, die aber gar nicht stimmen?
Ja, also ich denke mal so gesellschaftlich, also ich glaube, es gibt sicherlich viele Vorurteile, einfach so, naja, dieses halt ungewaschen stehen am Kiosk, trinken in aller Öffentlichkeit oder sonstige Sachen. Aber ich glaube, der größte Fehler, den Leute machen, dass sie halt denken, dass Abhängigkeit oder auch gerade Alkoholabhängigkeit einfach eine menschliche Schwäche ist. Und das stimmt einfach nicht, dass sie sagen, naja, wenn die wollen, dann können die ja aufhören oder so. Aber das ist halt ganz offiziell eine Erkrankung. Ja.
Gibt es so goldene Momente, wenn das passiert, wenn sich Menschen, die erst sehr schambesetzt ankommen und sich erstmal ein bisschen isolieren, dann doch schaffen zu öffnen? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, also man kann das so ein bisschen beobachten, dass die Leute am Anfang dann so ein bisschen auf ihrem Zimmer bleiben und sich dann mal nach vorne trauen. Dann sieht man dann, dass sie dann plötzlich dann halt mit den Mitpatienten zusammensitzen und dann halt so ein bisschen lockerer werden und ins Gespräch kommen. Das sieht man halt häufig. Also dass die Leute da wirklich komplett isoliert bleiben auf so einer Station ist wirklich extrem selten.
Kann man quasi auch ein bisschen Vertrauen haben in dem Prozess, der dann so passiert.
Ja, natürlich. Und das liegt natürlich auch an den Menschen, die da hinkommen selbst. Die haben natürlich auch oft noch andere Erkrankungen. Manchmal sind es auch tatsächlich auch soziale Phobien oder Depressionen oder Angststörungen oder so, die dann halt auch mit dem Alkoholkonsum einhergehen, teilweise auch, um sich selbst zu therapieren. Ne? Das ist ja halt immer beim Alkohol auch so, dass der halt auch oft konsumiert wird, um andere Erkrankungen oder so, um da die Symptome mit zu lindern. Und dann ist das halt manchmal so, dass die Leute dann halt sich aufgrund ihrer Grunderkrankung da halt auch mal Schwierigkeiten haben, so ein bisschen Kontakte zu finden. Aber grundsätzlich schaffen die das schon. Und die werden auch ganz häufig von den Mitpatienten auch gut aufgenommen. Da entsteht dann häufig auch so ein, je nach Klientel, was gerade da ist, an Patienten, aber häufig auch so ein Gemeinschaftsgefühl, sich auch gegenseitig zu helfen.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du sagst, dass ja auch häufig so eine Sucht einfach genutzt wird, um sich noch wegen eines anderen Konflikts, der da ist, so zu helfen. Und dann denke ich mir, ja, gerade wenn sowas dann auch aufploppt und die Menschen das Risiko auch ja ein Stück weit eingehen, jetzt lasse ich was weg und jetzt kommen vielleicht wieder andere Dämonen hoch. Und dass es dann aber auch eine Gemeinschaft geben kann, die da so ein bisschen auffangen kann.
Ja, das stimmt. Jeder hat sicherlich irgendwie seine individuellen Gründe, warum er trinkt. Und einige wissen das wahrscheinlich auch gar nicht mehr, warum das mal angefangen hat oder was sie damit betäuben wollen. Aber grundsätzlich gibt es da wirklich ganz, ganz viele Gründe. Und das ist schon wirklich ein breites, weit gefächertes Feld.
Wie sieht denn so ein Klinikalltag aus?
Sehr strukturiert. Also das ist erstmal das Erste, was man allen Menschen dort geben muss, ist einfach erstmal so eine Grundstruktur. Und das geht halt morgens los, dass halt um 7 Uhr geweckt wird, ne? dass die Leute dann halt auch aus dem Bett kommen. Einzige Ausnahme wäre wirklich, wenn die Leute dann über die Notaufnahme gerade gekommen sind, irgendwie in der Nacht und dann auch wirklich alkoholisiert sind und dann wirklich auch schwer angeschlagen sind. Aber ansonsten wird halt morgens geweckt und dann um 7.30 Uhr ist Frühstück. Es gibt ja auch wie überall auf der Suchtstation halt eine Zeit vor und nach Corona. Am Anfang war es halt immer, vor Corona war es halt immer so, dass immer gemeinsam gegessen wurde, halt auch gemeinsam Frühstück, gemeinsam Mittagessen. Es gab so Kochgruppen und so ganz viele gemeinsame Sachen, die jetzt im Moment wegen Corona halt leider nicht stattfinden. So, da ist es jetzt so, dass man halt das Frühstück oder die Mahlzeit dann zum Tagesraum abholt und dann wieder auf sein Zimmer zurückgehen muss. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, aber ist halt so. Und nach dem Essen gibt es dann Medikamente, dann werden die Vitalzeichen gemessen, das ist dann halt so, dann kommt so der medizinische Teil quasi. Und danach gibt es dann dreimal die Woche eine Morgenrunde oder die Visite findet statt. Und der Alltag, der Stationsalltag ist dann noch relativ strukturiert. Was noch im Krankenhaus auch möglich ist, viele Menschen, die über lange Zeit auch Alkohol trinken, kriegen halt wenig geregelt und unter anderem halt auch die eigene Gesundheit. Und viele haben dann halt auch viele körperliche Beschwerden, die dann halt auch geklärt werden müssen. Und das ist halt im geringen Rahmen zumindest halt dann auch im Krankenhaus möglich, dass dann mal so die notwendigsten Untersuchungen gemacht werden. Also Labor, Blutentnahme werden ja sowieso gemacht, ein EKG wird geschrieben, aber dann einige Sachen können dann auch zumindest schon mal in Angriff genommen werden. Das ist. Und was halt auch immer noch angeboten wird, halt auch im sowohl bei körperlichen Giftungen als auch bei qualifizierten Giftungen. Das hat auch immer Einzelgespräche möglich sind. Da arbeiten halt auch Psychologen auf der Station, ne? Dass man da auch mal Sachen besprechen kann, die wichtig sind. Das ist halt auch zu jeder Zeit möglich. Das gibt dann halt auch mal Unterschiede, ob die Menschen dafür eine körperliche Entgiftung da sind. Da ist das halt ein bisschen weniger. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man eine qualifizierte Entgiftung macht. Die haben dann halt noch ein bisschen mehr Therapieprogramm. Aber es ist tatsächlich immer noch wirklich wegen Corona doch sehr abgespeckt, leider.
Was heißt das, qualifizierte Entgiftung?
Eine qualifizierte Entgiftung geht 3 Wochen. Und das ist halt Motivationsbehandlung zur Entgiftung vom Alkohol. Das heißt, wenn die Leute alkoholisiert kommen, dann werden sie ganz normal erstmal durch den körperlichen Entzug geführt. Und dann gibt es halt noch so ein erweitertes Programm. Das sind medizinische Informationen für die Erkrankung. Das gibt halt Gesprächsgruppen. Das gibt Kunsttherapie, Ergotherapie, je nachdem, was im Angebot ist. Es gibt Bewegungsgruppen. Und das ist halt immer ein erster Schritt, ne, der Klinikaufenthalt. Da stellen sich dann halt auch die Suchtberatungsstellen vor. Man kann gucken und sich mal orientieren, was mache ich eigentlich, wenn mein Klinikaufenthalt zu Ende ist? Gehe ich nochmal in die Vorsorge? Gehe ich in Langzeittherapie? Man kann da schon mal planen. Wir haben eine Sozialpädagogin auf Station gehabt, die dann auch schon mal erste Anträge stellen kann, so ein bisschen auch beraten kann, was da bürokratisch anfällt. Also ein ganz umfangreiches Beratungsprogramm.
Kann man sich das aussuchen, was man macht, oder wie ist das?
Also grundsätzlich ist es so, dass einmal im Jahr, ist so der grobe Rahmen, wird das von den Krankenkassen bezahlt und alles, was darüber hinausgeht, ist erstmal nur eine körperliche Entgiftung. Ja.
Was glaubst du, sind Meilensteine für die Patienten und Patientinnen im Therapieprozess?
Also ich glaube, der erste Meilenstein, und das dauert auch bei vielen Menschen relativ lange, ist einfach so eine generelle Krankheitseinsicht. Es gibt halt viele Leute, die auch schon häufig eine Entzugsbehandlung hinter sich haben, die sich gar nicht selbst als abhängig betrachten, die sagen, ich habe persönliche Probleme, ich habe Depression, ich habe trotzdem, die sich einfach selbst nicht eingestehen wollen, dass sie halt eine Abhängigkeitserkrankung haben. Und ich glaube, so einer der wichtigsten Meilensteine ist erstmal überhaupt eine Krankheitseinsicht. Ja, ich habe eine Abhängigkeitserkrankung und B, ich bin bereit, auch Hilfe anzunehmen. Das ist wirklich so, ja.
Was glaubst du, hilft dabei? Also einmal die Krankheitseinsicht zu bekommen und auch dann den Schritt zu gehen, Hilfe annehmen zu können.
Ich glaube, das ist auch bei jedem individuell. Es ist ganz häufig, dass so die Erstkontakte in der Klinik sind, dass man schon so merkt, da ist eine gewisse Fremdmotivation. Dann, wenn man mit den Menschen redet, dann sagen, ja, ich habe Probleme am Arbeitsplatz, Probleme mit dem Führerschein oder in der Beziehung. Und dass ja, Angehörige oder Arbeitskollegen beziehungsweise die Vorgesetzten gesagt haben, so, geh mal in die Klinik und so, aber die selbst noch gar nicht so richtig das Problem sehen oder noch nicht sehen wollen. Und man kann ja auch über einen langen Zeitraum gut eine Alkoholkrankheit verstecken, ne, und gut funktionieren. Und oft ist es so, dass die Leute dann so mit, na, Anfang 40, Mitte 40, dann, dass das dann halt nicht mehr so geht, aber dass locker 20, 25 Jahre das gut verstecken können. Ne? Und dann kommen halt schon so die ersten körperlichen Folgen und dass es halt einfach auch häufiger aufgefallen ist, dass es in der Beziehung Probleme gibt. Und dann kommen die halt zu uns. Und trotzdem dauert es dann bei vielen noch wirklich lange, bis sie sagen, ja, ich habe eine Suchterkrankung und ich brauche Hilfe. Oft ist das so, dass sie sagen, ja, ich mache eine körperliche Entgiftung und dann ist alles wieder gut. Ne? Aber so einfach ist das leider nicht.
Wie ist das denn, wenn die Leute wieder nach Hause gehen und zurück ins alte Umfeld kommen? Was sind da häufige Stolpersteine?
Der normale Alltag, das normale Umfeld. Wenn die bei uns sind, auch für eine körperliche oder für eine qualifizierte Entgiftung, das ist ja immer so eine Art Käseglocke, dass man in so einem gesicherten Rahmen, man fühlt sich sicher, man ist durch den ersten körperlichen Entzug durch und denkt so, naja, so schwer ist das ja alles hier gar nicht und ich fühle mich jetzt gut und bin motiviert. Und wenn es dann nach Hause geht, hat man halt wieder die alten Probleme des Alltags und da muss man halt auch mal bei Penny am Schnapsregal vorbeigehen. Das ist natürlich auch extrem schwierig, weil halt Alkohol halt auch überall verfügbar ist. Und vor allen Dingen ist es halt auch, wenn Leute halt lange Alkohol konsumieren, haben die halt auch einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis, der halt auch konsumiert. Und da kann man dann halt nicht wieder irgendwie in sein altes soziales Umfeld reingehen und sagen, denken, alles ist gut, weil alle anderen trinken ja weiter offenbar. Ja. Und das ist schon wirklich eine schwierige Sache.
Wie hast du das erlebt oder kriegst du die Rückmeldung, wie Leute das geschafft haben, wie die damit umgehen?
Ja, das ist auch unterschiedlich, aber man kann auch wirklich keine klugen Ratschläge geben. Also man kann sagen, halten Sie sich von Alkohol fern, halten Sie sich von Leuten fern, die Alkohol trinken, gehen Sie nicht auf Partys oder auf irgendwelche Geburtstage, wo viel konsumiert wird oder so. Das kann man natürlich sagen, dass man sich davon fernhalten soll, aber das ist halt im Alltag auch total schwierig. Ne? Was halt auch wichtig ist, wenn für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt, dass man sich eine Strategie zurechtlegt oder ein gutes Hilfesystem hat. Dazu gehört erstmal persönlich, dass man halt auch Strategien entwickeln muss, was mache ich denn eigentlich, wenn ich Suchtdruck bekomme, weil der kommt auf jeden Fall, egal wie sicher man sich fühlt oder so, irgendwann kommt das Verlangen nach Alkohol und was mache ich da? Gehe ich joggen? Gehe ich heiß baden? Kann ich Freunde anrufen? Gehe ich spazieren? Wie komme ich dann halt aus dieser Situation raus, ohne dass ich halt gleich zum Supermarkt laufe und halt anfange zu trinken? Das ist ganz wichtig und auch ein stabiles Hilfesystem. Angehörige, Freunde ist wichtig und was auch ganz wichtig ist, egal wie lange man auch keinen Alkohol mehr trinkt, man muss immer dranbleiben am Thema. Das sind Selbsthilfegruppen, ist wirklich das A und O, dass man die regelmäßig besucht. Und dabei ist das, glaube ich, manchmal so wichtig. Die Selbsthilfegruppen haben ja alle so unterschiedliche Ansätze und Konzepte. Aber ich glaube, dass das gar nicht so wichtig ist, sondern dass man sich die Leute, die da sind, dass man sich auf persönlicher Ebene mit denen versteht, in der Gruppe oder auch mit dem Selbsthilfegruppenleiter, dass das passt. Und da muss man häufig auch einfach mal was ausprobieren. Aber es gibt wirklich so viele Selbsthilfegruppen, gerade für Alkohol, auch hier so im Hamburger Süden. Da hat man wirklich viel auszuprobieren. Man kann auch 2 oder 3 haben. Also man kann im Prinzip jeden Tag zu irgendeiner Suchtberatungsstelle oder zu irgendeiner Selbsthilfegruppe gehen, wenn man gerne möchte. Da ist das wirklich das Angebot auch breit aufgestellt. Es gibt ja auch diesen Ratgeber Sucht für den Hamburger Süden, wo auch nochmal quasi alle Anlaufstellen und Termine, die so aufgeführt werden. Bei Selbsthilfegruppen muss man wirklich einfach mal ausprobieren. Kann man ja machen und irgendwann findet man todsicher eine, die wirklich zu einem passt, wo man sich mit den Leuten versteht. Das ist wirklich unbezahlbar. Gute Selbsthilfegruppe. Das ist, und wie die Leute es dann letztendlich geschafft haben, über einen längeren Zeitraum nicht zu konsumieren, ist halt auch total unterschiedlich. Da gibt es halt auch kein Patentrezept oder Geheimrezept. Das ist immer ganz individuell und von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Mhm. Und wir haben natürlich auch auf der Station halt viele Leute, die halt häufig wiederkommen. Das ist einfach, die haben bis zu 6, 7, 8 Mal im Jahr halt, wenn eine körperliche Entgiftung kommt, das halt immer wieder nicht schaffen.
Mhm. Ja, ich meine, gut, jetzt siehst du halt auch immer oder hast du immer die gesehen, die wiederkommen. Du siehst ja nicht, genau, die nicht wiederkommen.
Genau, die vergisst man halt auch manchmal. Also an einige denkt man halt noch, was machen die eigentlich? Das ist dann tatsächlich so, dass einige Menschen waren dann, was weiß ich, dann 2, 3 Jahre wirklich ganz häufig da und sind dann plötzlich weg. Man denkt, huch, was ist mit denen da passiert? Sind die jetzt weggezogen oder vielleicht sogar verstorben? Das gibt es ja leider auch, dass dann auch so in relativ jungen Jahren häufig die Leute dann halt an den Nebenwirkungen vom Alkohol versterben. Ja, und manchmal trifft man die dann irgendwo in der Stadt wieder und dann sagen die, Mensch, Herr Bo, ich bin jetzt seit 5 Jahren trocken, ne? Super. Und ich so, ja, toll, klasse. Ne? Ach, schön. Das sind tatsächlich dann auch wirklich so die guten Momente, wo man denkt so, ach Mensch, klasse. Und da waren teilweise auch so hoffnungslose Fälle dabei, wo man dachte, so, das schaffen die nie. Und das war dann wirklich auch schon schwer körperlich krank und ganz häufig Krampfanfälle gehabt und dann wirklich immer wieder gekommen und auch so nicht so eine richtige Krankheitseinsicht da gewesen. Und dann trifft man die und denkt, Donnerwetter, ne? Dann sehen die auch richtig gut aus, ne? Wenn man dann noch länger keinen Alkohol trinkt und wieder so ein bisschen für sich sorgt und wieder regelmäßig isst und so. Das macht dann ja auch was mit einem. Das sind dann wirklich so die schönen Momente.
Ja, das heißt, man kann festhalten, es ist selbst in solchen Situationen mit langer Geschichte nicht zu spät.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, was man wirklich allen Suchterkrankten mit auf den Weg geben kann, ist einfach niemals aufgeben. Ne? Mhm. Egal wie schwer das ist, egal wie häufig Rückfälle sind und wie verzweifelt die Lage scheint, es gibt immer einen Weg raus. Mhm. Darf halt immer drauf geben und sich fallen lassen.
Ja, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, aber ich denke da immer so an diese Statistik bei den Menschen, die mit Rauchen aufhören. Das heißt, ich glaube, 5 Versuche, die man durchschnittlich braucht, bis man aufhört, wo ich denke, ja gut, dann gehören halt auch die, 4 oder 5 davor vielleicht dazu.
Das ist einfach so, dass auch, das sagen wir auch halt allen Menschen, die in der Klinik sind, dass Rückfälle halt auch einfach mit zu der Erkrankung dazugehören. Ne? Und manchmal kann auch so ein Rückfall, das heißt eine heilende Wirkung haben, aber auch so erleuchtend sein, weil das gibt halt Menschen, die dann auch wirklich lange Therapien haben oder auch bei uns eine qualifizierte Entgiftung gemacht haben und die dann sagen, ja, jetzt bin ich bereit und ich weiß und die das einfach völlig unterschätzen, wie es dann draußen ist und dann einfach nochmal einen Rückfall haben und dann sagen, oh, ja, so einfach ist es dann doch nicht. Mhm. Und manchmal merkt man das auch schon so, dass sie dann einfach schon zu selbstbewusst sind und man denkt so, oh, damit das mal gut geht und gebe ich denen halt auch immer auf den Weg. Das ist super, dass sie so motiviert sind, aber falls es denn schief gehen sollte, ne, scheuen sie sich nicht aus falsch verstandenem Stolz oder so. Sobald sie einen Rückfall haben, kommen sie wieder, kommen sie zur körperlichen Entgiftung, dass das halt nicht eskaliert. Das ist halt auch der Umgang mit dem Rückfall ist auch halt auch ein ganz wichtiger Aspekt der Erkrankung. Ne? Dass wenn man einen Rückfall gemacht hat, dass man das dann nicht irgendwie ein halbes Jahr krachen lässt und sagt, ja, jetzt ist alles egal und so und jetzt trinke ich wieder, ne, und guck mal, was passiert, sondern dass man sagt, oh, jetzt habe ich einen Rückfall gehabt, jetzt aber schnell zurück in die Klinik, dass das halt kurz gehalten wird.
Inwiefern kann man Rückfälle mit Patienten und Patientinnen einplanen oder vorbereiten?
Naja, vorbereiten, man muss denen halt schon immer sagen, dass es halt dazugehört, ne, zu der Erkrankung und dass man auch sagen muss, wichtig ist halt ihr persönliches Rückfallmanagement, wenn man das mal sehen darf. Was mache ich denn, wenn ich rückfällig werde? Ne? Und dann ist halt einfach nur wieder ab in die Klinik und zur körperlichen Entgiftung und gucken, dass das so kurz wie möglich ist, der Rückfall.
Mhm. Mhm. Erlebst du das so, dass es, wenn es zu einem Rückfall kommt, dann bei manchen erstmal so einen Gedanken gibt von, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft, das heißt, jetzt ich werde es nie schaffen oder dann kann ich es auch gleich lassen oder?
Genau, das gibt bei einigen Menschen gibt es halt so einen gewissen Fatalismus, ne? Ja. Dass man sagt, oh ja, jetzt ist aber egal und jetzt ich bin zu schwach und jetzt kann ich auch weiter trinken. Und die trinken dann teilweise auch 1-2 Jahre wirklich kräftig durch. Und das ist natürlich ganz schlecht. Also die kommen dann auch wirklich teilweise in einem körperlich verheerenden Zustand dann mal wieder in die Klinik, ne? Wenn es dann wieder gar nicht mehr geht oder wenn wieder alles an die Wand gefahren ist, ne? Was sie sich vorher aufgebaut haben. Und das gibt aber auch Leute, die haben dann einen Rückfall und rufen dann abends gleich an und sagen, ich brauche wieder einen Termin. Ne? Und dann gibt es halt auch relativ kurzfristig Termine.
Und ich finde, sowas gehört ja irgendwie zum Lernprozess auch immer mit dazu. Und das ist dann so schnell, so erlebe ich das oft bei Menschen passiert, dass dieses, ich habe es schon geschafft und damit habe ich ja mir auch schon was erarbeitet, auf das ich zurückgreifen kann. Dass genau. Das dann so aus dem Bewusstsein verschwindet.
Genau, das ist halt, je länger man trinkt, desto mehr zerstört man das ja, was man sich quasi so erarbeitet hat, vielleicht auch gerade im privaten Umfeld, im Arbeitsumfeld oder sonst wo. Und das ist halt, ja, also kann man wirklich nur sagen, bei Rückfall schnell wieder zurück in die Klinik und wieder die Nordstadt-Taste drücken.
Ja, wieder aufs Pferd steigen.
Genau. Einige Rückfälle sind einfach aus Leichtsinn, dass sie dann sagen, oh, jetzt bin ich 3 Jahre trocken, ne? Jetzt kann ich aber wieder probieren. Ne? Das ist ja immer so ein ganz, bei vielen Leuten auch so ein ganz großer Wunsch nach kontrolliertem Trinken. Ich kenne das, ich habe ja auch jahrelang geraucht und man hat ja immer so auch dann den Wunsch so nach einem kontrollierten Rauchen wie einige Leute, die dann mal so auf einer Party mal 2 Zigaretten rauchen. Das ist gut, aber also bei mir hat das auch nie funktioniert. Ich habe auch 2-mal mit dem Rauchen aufgehört und wieder angefangen. Und da ist ja auch im Prinzip der Prozess genau das Gleiche. So, ne? Man probiert mal eine, raucht mal eine mit und denkt so, da passiert ja nichts. Und dann nach 6 Wochen oder so kaufen sie doch wieder die erste Schachtel und es raucht wieder genauso viel wie vorher.
Ja, da wird ja sofort alles im Gehirn auch wieder reaktiviert, was so an, genau, an Suchtsynapsen da ist.
Genau, das sogenannte Suchtgedächtnis, genau. Mhm. Ja, das ist halt, wenn man halt auch lange Alkohol getrunken hat oder so, das ist halt, man ist dann halt auch wieder ganz schnell auf dem Niveau. Einige Leute schaffen das so über ein halbes Jahr oder über ein Jahr, dass sie dann so also 3, 4, 5 Bier trinken oder so. Irgendwann ist es dann wieder, sind es dann auch wieder 2 Flaschen Schnaps oder so. Das ist halt,
Jetzt hast du schon gesagt, was du Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung rätst. Was rätst du denn Angehörigen?
Angehörige leiden häufig mehr als die Betroffenen selbst, ne? Weil da ist einfach so eine Grundhilflosigkeit vorhanden. Ne? Man sieht dem Partner oder dem Angehörigen oder so halt dabei zu. Man merkt ja, dass es ihm schlechter geht. Man merkt, dass zu viel Alkohol getrunken wird. Und häufig ist es ja so, dass die Leute ansprechen und sagen, nein, das habe ich alles im Griff, das stimmt doch alles gar nicht und so, ne? Dass das erstmal sowieso per se abgestritten wird und man denen dann wirklich zusehen muss, hilflos, wie die sich quasi mit Alkohol zugrunde richten. Ne? Und man natürlich gibt es dann halt auch den Begriff der Co-Abhängigkeit, dass man dann halt auch da irgendwie mit ins System eingebunden wird, dass man den Leuten dann irgendwie Alkohol kauft oder den bei der Arbeit krank meldet und sagt, der hat eine Grippe, obwohl man weiß, der liegt jetzt betrunken im Bett oder so. Und man wird da halt einfach mit eingebunden. Es ist wirklich ganz schwer für Angehörige, da einen richtigen Weg zu finden. Und letztendlich hilft da wirklich nur Abgrenzung, dass man sagt, ich sehe, du hast ein Problem, ich sehe, dir geht schlecht, ich sehe, Alkohol ist ein ganz großer Faktor. Und wenn du Hilfe möchtest, bin ich für dich da. Aber wenn du dich jetzt entscheidest, weiter zu trinken, kann ich nichts für dich tun.
Das heißt, ich muss aushalten, zu sehen, wie der Karren gegen die Wand fährt, ein Stück weit.
Ja, ist teilweise wirklich. Es ist absolut schwer zu ertragen und man sagt das so leicht dahin. Aber letztendlich ist es so. Man kann immer wieder sagen, wenn du nicht mehr trinken möchtest, bin ich immer für dich da. Ich helfe dir, aber ich helfe dir jetzt nicht, irgendwie hier heimlich Schnaps zu besorgen oder dein ganzes System am Laufen zu halten. Das geht halt nicht. Und dann muss man die Leute halt auch einfach mal, wenn sie keine Hilfe wollen, alleine lassen.
Gibt es was, was dich überrascht hat, als du damals auf der Station angefangen hast?
Ja, also ich bin ja von der geschlossenen, geschützten Station gekommen. Und das Erste, was mich total überrascht hat, war einfach so diese Strukturiertheit im Alltag, und das war mein erster Dienst. Und auf der geschlossenen Station ist es halt immer so, dass die Medikamentenausgabe morgens, mittags, abends immer ein großes Problem ist, weil dann halt viele Menschen sind, die Medikamente nicht gerne nehmen, nachvollziehbarerweise, dass man immer hinterherlaufen muss und so. Und der erste Dienst auf der Suchtstation war dann wirklich, ich war in 10 Minuten war ich durch, alle standen da brav in der Schlange, haben ihre Medikamente abgeholt, man konnte Blut messen, musste niemanden holen. Ich dachte, also diese Strukturierte hat mich seinerzeit überrascht. Natürlich weiß ich jetzt heute, dass das halt einfach Grundvoraussetzung ist, aber ich weiß noch, das war so das Erste, was mich so mit überrascht hat.
Was sind für dich schwierige und was sind goldene Momente?
Ja, schwierige Momente sind, häufig medizinische Notfälle, wenn Krampfanfälle da sind oder so. Das kann ja manchmal wirklich auch gut sein, das gibt ja auch Leute, die haben dann eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel. Das gibt ja auch immer mal wieder lebensbedrohliche Zustände, die halt auch im Krankenhaus auftreten. Das ist immer relativ schwierig. Und ich finde das immer schwierig, wenn Kinder im Spiel sind, wenn man das so mitbekommt. Wenn teilweise auch beide Partner trinken oder so, das ist immer für mich ganz schwer auszuhalten, wenn Kinder im Spiel sind. Ja, und halt auch bei jungen Menschen, also bei relativ jungen Menschen, wenn da schon wirklich so eine starke Suchterkrankung da sind, die dann halt auch schon starke körperliche Folgen haben, wo man denkt so, boah, schon irgendwie mit 30 ist die Leber kaputt oder so, das ist schon wirklich teilweise, ja, schwer.
Wie schaffst du das, dich abzugrenzen?
Also, das konnte ich ehrlich gesagt schon immer gut. Also auch, als ich auf der Urologie gearbeitet habe, damals im chirurgischen Fach, da hat man ja auch viele Krebspatienten und so gehabt. Aber ich habe das immer irgendwie geschafft, dass wenn Feierabend ist, Feierabend. Ich habe ganz selten irgendwas mit nach Hause genommen, wo ich nochmal nachgedacht habe oder so. Das konnte ich schon immer gut, ohne dass ich da irgendwie eine bestimmte Strategie habe. Und ja.
Gibt es Szenen aus der Arbeit, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, das sind tatsächlich häufig die Krisenfälle, medizinische Notfälle, die man so hatte oder so, das bleibt dann doch schon im Gedächtnis. Manchmal gibt es auch so einige lustige Momente, aber häufig tatsächlich so medizinische Krisen oder so.
Wie sorgst du denn gut für dich?
Ich habe meine Familie, ich habe Hobbys jetzt gleich. Ich gehe noch Konzerte, ich spiele Golf und das ist wirklich so, egal wie stressig mein Alltag war oder was sonst was ist, sobald ich einen Golfschläger in der Hand habe, ist nur noch Golf. Das ist wirklich so für mich die pure Entspannung. Das mache ich jetzt auch schon über 20 Jahre. Und mit Familie ist natürlich immer die Zeit ein bisschen wenig, so die Freizeit, aber ich nehme mir eigentlich mal die Zeit dafür, für mich. Und so komme ich eigentlich gut durch den A, durch den Alltag und B, durchs Arbeitsleben. Das konnte ich immer wirklich gut, also abgrenzen und abschalten und so. Das war mal ein Problem bei mir. Gott sei Dank.
Ja, auch wichtig für den Bereich, ja. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Na, ich bin jetzt seit 1. August hier im Hafen angestellt und da lerne ich halt ganz viel über die ambulante Sozialpsychiatrie, was vorher so krank war, mal so ein bisschen so, ja, kein schwarzes Loch, aber so. Man hat immer viel davon gehört, ne, aber man wusste nie so genau, was gemacht wird. Und so. Ich finde das total interessant. Und was ich hier halt auch so ein bisschen lerne, ist gerade so, dass man hier so die Arbeit ein bisschen selbst organisieren kann, muss. Und das war ich halt 36 Jahre nicht gewohnt. Da kommt man halt einfach zur Arbeit oder kommt die Arbeit auf einen zu. Ne? Und hier kann man sich das auch so ein bisschen einteilen. Das ist aber sehr angenehm. Aber wie gesagt, auch ein bisschen ungewohnt.
Magst du mal ein bisschen erzählen, was dein neuer Arbeitsplatz sein wird?
Ich werde in der Marktpassage Magram arbeiten. Das ist eine Wohngemeinschaft, wo psychisch schwer chronifiziert Erkrankte leben werden mit einem sehr hohen Hilfebedarf, die einen Langzeitbeschuss zur Unterbringung haben. Und sowas gibt es hier in Hamburg bis auf kleine Einrichtungen im Norden noch gar nicht. Und bis jetzt war das halt einfach so, dass solche Menschen dann halt Monate, Jahre lang teilweise halt einfach im Krankenhaus waren, weil es einfach nichts für die gibt. Beziehungsweise man musste dann immer in anderen Bundesländern, so in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, in irgendwelchen Einrichtungen nachfragen, betteln, ne, dass man da Platz kriegt. Aber die haben natürlich auch einen hohen Bedarf an Menschen, die da wohnen müssen. Von daher, das wird für 12 Klienten sein. Und es ist ein total spannendes Projekt, weil das halt auch ganz neu gebaut wird, ganz neu aufgebaut wird. Man kann da halt auch ein bisschen mitgestalten und eigene Ideen mit einbringen. Und einige von den Klienten kenne ich noch aus meiner Zeit in der geschlossenen Abteilung, auch in der Psychiatrie. Und ich bin auch mal gespannt, wie die dann halt so in so einem anderen Umfeld, ne, weil die da ja erstmal dann wohnen werden für mindestens oder für höchstens 2 Jahre, wie sie sich da so geben. Ne.
Ja, spannendes Projekt und toll. Und da hatten wir, meine ich, auch in der Folge mit dem Angehörigenverband genau dieses Thema, dass es halt schwierig ist für ja betroffene Menschen was Passendes zu finden und dass das eine ganz tolle Lücke ist, die da geschlossen wird. Oder nicht geschlossen wird, aber wo was passiert.
Genau, das ist letztendlich, gibt es natürlich einen viel höheren Bedarf, das ist also quasi so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin. Und das ist halt auch, was da halt auch ganz besonders ist, dass normalerweise in solche Einrichtungen wirklich irgendwo auf dem Land, auf dem Dorf oder, ne, und das ist halt mitten im Viertel, ne, wirklich Marktpassage, das ist halt quasi so eine Fußgängerzone, quasi das Herzen von Neugraben und da mittendrin sind wir dann.
Das wird spannend.
Ja.
Alex, ich habe ja immer eine Frage, die die Person aus der letzten Folge mitbringt für die nächste Person.
Ja.
Und ich hatte zuletzt bei mir Azize und Thomas von den Kellerkindern, beziehungsweise die darüber eine Studie gemacht haben, was Menschen mit Beeinträchtigungen brauchen, um gut im Arbeitskontext klarzukommen. Und die haben auch ganz viel mit Interessenvertretung zu tun. Und ihre Frage ist, woran erkennst du, dass du deine Interessen wirksam selbst vertreten hast?
Also jetzt beruflich oder
vielleicht? Ganz offen. Also du kannst beruflich darauf antworten, aber kannst auch, kann auch ein anderer Kontext sein. Spannend finde ich ja, dass du deine Interessen einmal selbst vertreten hast und zum Zweiten, dass es für dich wirksam war.
Da muss ich erst mal 2 Tage drüber nachdenken.
Das kann ja eigentlich auch was Kleines sein. Ne?
Ja, aber woran merke ich, dass ich meine Interessen wirksam vertreten habe? So war die Frage, ne?
Ja.
Oh Gott.
Also für mich...
Könntest du da auch spontan antworten?
Also ich würde sagen, ich finde, das hat, also für mich hat das verschiedene Ebenen. Das eine ist ja, wenn ich ein Interesse habe, was kommt dabei an Output so ganz sachlich raus? Mhm. Also...
Das kann ja irgendwie alles sein, ne? Aber,
wenn... Genau, wenn ich sage, keine Ahnung, ich teile mir den Haushalt oder so und genau, wenn ich es geschafft habe, dass das für mich ein gutes Ergebnis ist. Ich mag das zum Beispiel nicht gerne, was meine Geschirrspülmaschine zu reparieren und ich schaffe das, dass jemand anders das für mich macht. Oh, ja. Das wäre für mich wirksam, dann muss ich es nicht tun. Und ich finde, das Zweite ist ja auch, dass es manchmal schwierig sein kann, seine Interessen zu vertreten. Also ich kenne das auch, dass es in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich einfach oder schwer ist. Ja. Wenn ich jetzt so an Arbeitsstellen denke, dann denke ich, es gab Arbeitsstellen, da ist mir eine Offenheit begegnet dafür, dass ich mich einbringen konnte, dass auch meine Wünsche berücksichtigt worden sind oder dass ich Gestaltungsspielräume habe. Das erlebe ich hier ganz viel und das schätze ich sehr. Und ich kenne aber auch Arbeitsumfelder, zum Beispiel auch im klinischen Bereich, wo das gar nicht denkbar gewesen wäre, wo da eine ganz andere Kommunikation war oder nicht war oder auch ganz andere Strukturen jetzt rein zeitlich oder von den Ressourcen her. Ja. Und manchmal kann es ja vielleicht auch wirksam für einen oder eine selbst sein, zu sagen, da habe ich überhaupt mir selbst eine Stimme gegeben und einen Raum gegeben und gesagt, das ist was, wofür ich eintrete.
Ja. Ich glaube, was mich daran so irritiert, ist, dass man, wenn man quasi für seine Interessen eintritt, dann hat man ja irgendwie so eine Art grobes Ziel, was man erreichen möchte. Ne? Denk ich mir mal so, ne? Wie mit der Waschmaschine, mit irgendwelchen anderen Sachen oder so. Ich sag so, das sind jetzt meine Interessen und ich möchte, dass das und das passiert. Und dann ist halt, woran merke ich das? Naja, dass das halt eingetreten ist, was ich mir vorgenommen habe. Ne? Deswegen irritiert mich, glaube ich, so die Frage, weil das ist ja im Prinzip, wenn ich für meine Interessen eintrete, dann setze ich mir irgendein Ziel oder ich habe irgendwie ein Bedürfnis, was ich gerne erfüllt hätte. Und na, ich merke das halt daran, dass das halt dann so eingetreten ist, wie ich mir das gedacht habe. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Pferd?
Ich glaube, da kann man unterschiedlich drauf antworten.
Ja.
So, also für mich wäre das auch ein Punkt, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte?
Ja.
Oder zweite ist ja vielleicht auch für mich so, ist es, also bist du zum Beispiel jemand, dem es leicht fällt, für deine eigenen Interessen einzutreten?
Eigentlich, also ich bin ganz grundsätzlich, also ich bin nicht konfliktscheu, aber ich habe es gern harmonisch und ich kann auch gerne zurücktreten, das stört mich nicht, ne? Wenn für bestimmte Sachen oder so. Aber es gibt halt einfach so Sachen, wo ich sage, nee, so geht's halt nicht. Und dann kann ich auch sehr gut für meine Interessen eintreten, denke ich mal. Ne? Aber ich kann mich auch total gut zurücknehmen. Ne? Einige Sachen stören mich einfach dann auch nicht. Ne? Da kann ich einfach sagen, gut, ist mir egal. Ne? Aber wenn es wirklich irgendwas Wichtiges ist, dann kann ich schon sagen, so geht's jetzt nicht oder das möchte ich jetzt gerne haben, aus dem und dem Grund. Ne? Aber also ich denke, ich kann ich auf jeden Fall für meine Interessen eintreten, aber ich mache das relativ selten, weil ich mich auch ganz gut zurücknehmen kann.
Und wie gehst du damit um, wenn das so äußere Bedingungen sind? Ich denke ja gerade, ne, du kommst aus der Pflege.
Mhm.
Das ist natürlich auch ein Bereich, wo gerade in letzter Zeit viel drüber gesprochen wurde, ne? Wie sind Rahmenbedingungen und wie sind Gegebenheiten? Und wenn du im sozialen Bereich zum Beispiel arbeitest, wäre ja auch etwas, ne? Da wirst du natürlich sehr viel schlechter bezahlt, als wenn du irgendwie in die Wirtschaft gehst im Schnitt. Das sind dann ja so strukturelle Gegebenheiten, die auch nicht so, ja, vielleicht so einfach auszuräumen sind.
Das stimmt, also du hast das in der Pflege, also quasi die Interessenvertretung in der Pflege ist auch echt eine Katastrophe, muss man sagen. Da sind ja auch ganz verschiedene Verbände mit am Start, dann gibt es ja so kirchliche Einflüsse, dann gibt es irgendwelche anderen verschiedene Pflegeverbände, die alle verschiedene Interessen vertreten. Und ja, das ist echt total schwierig. Und auch quasi so Pflege an sich ist ja auch immer so. Ja, sehr viele Menschen, die gerne helfen und oder auch na, andersrum. Das ist auch total schwierig, für seine Interessen in der Pflege einzutreten, weil du auch gar nicht richtig streiken kannst zum Beispiel. Ne? Das ist ja irgendwie so, wenn es irgendwie die Piloten, die finden ja auch nur so viel Geld oder Flugbegleiter oder so, weil die einfach, wenn die streiken, dann steht das halbe Land lahm, wie zum Beispiel so Lokführer oder so. Wenn man denkt, denkt so, ja, ne, ihr habt einen schweren Job, aber das gibt noch Leute, die einen schweren Job haben. Und wenn das daran geht, dass die Pflege mal einen Warnstreik macht oder so, dann kommt erstmal gleich eine Liste auf Station rum. Mindestbesetzung muss eingehalten werden. Ist einfach so. Und dann passiert halt auch nichts, ne? Mhm. Das ist dann, dann werden vielleicht mal ein paar geplante Operationen abgesagt, was vielleicht doof ist, aber ansonsten läuft der Betrieb ja immer so weiter, ne? Du hast ja gar nicht so ein richtiges Instrument.
Und ja, vielleicht ist es persönlich ja auch nochmal anders, wenn du weißt, da geht's auch um was ganz anderes.
Ja, und das ist halt auch, du bist dann halt auch, du arbeitest auf der Station, du weißt, deine Patienten, die brauchen halt auch deine Hilfe und so, ne, und dann fällt das auch nochmal so dreifach so schwer irgendwie, sagen, wenn ich jetzt morgen nicht komme, dann liegt der da irgendwie, ne, in seinen Fäkalien oder ich kann den Verband nicht wechseln oder sonst irgendwas. Man weiß ja sofort, wenn ich jetzt streike oder sowas, was macht das dann halt mit den, mit meinen Patienten, die ich jetzt hier quasi so habe, ne?
Ja.
Und das ist auch für viele auch einfach so persönlich total auch schwer, ne? Das ist, wie gesagt, so, so Arbeitstarifkonflikte in der Pflege und sowas. Das ist echt eine schwierige Sache.
Ja. Und dann da zum Beispiel gar nicht so einfach sich zu vertreten oder da eine Wirksamkeit zu erleben.
Genau. Und letztendlich muss man auch sagen, das ist genauso wie in der Altenpflege oder in der Krankenpflege. Man ist da mal zwischendurch mal so im Blickpunkt, ne? So wie bei Corona oder so. Und dann ist es aber auch ganz schnell wieder egal. Ne? Da redet jetzt auch keiner mehr drüber.
Mhm. Ja. Welche Frage möchtest du der nächsten Person stellen, die hier bei mir zu Gast ist?
Da würde ich auch fast so aus professioneller Sicht sagen, was wäre denn für dich eine Abhängigkeit oder Suchterkrankung, wo du dich am ehesten gefährdest sehen würdest?
Wow, ja.
Das muss ja jetzt nicht unbedingt was Illegales sein, oder kann auch sein, dass ich Zucker, Fernsehen, Handy, kann ja alles sein.
Mhm.
Aber
ganz einfach, was wäre es bei dir?
Bei mir wäre es, also ich bin wirklich, ich esse gerne Zucker, das kann auch so was abhängig herkommen, da muss ich mich wirklich zurückhalten. Ne? Also normalerweise, ich habe ja lange irgendwie so ein Single-Leben gehabt, so über 20 Jahre, 25 Jahre fast. Ne? Was heißt kein Single-Leben, aber so habe allein gelebt. Und wie ich mich da erlernt habe, normalerweise müsste ich mindestens Diabetes haben und 160 Kilo wiegen, wie ich da erlernt habe. Habe ich Gott sei Dank nicht. Aber es ist wirklich so Zucker und so ungesunde Ernährung, das ist so schon, muss man sagen, da muss ich mich echt zurückhalten. Und da habe ich auch echt teilweise so, man sagt ja, man hat auch irgendwas, ein Janker oder so, aber letztendlich ist das ja auch so eine Form von Sucht. Ne?
Mhm.
Man kennt das ja so irgendwie auch, dass irgendwie so Schokoladenkekse irgendwo auf dem Tisch liegen bei irgendwelchen Besprechungen oder so und denkst so, die esse ich jetzt nicht, die esse ich jetzt nicht. Und nach 20 Minuten später.
Ja, das ist schlimm, ne? Ja. Haben wir auch immer so.
Ansonsten so von illegalen Drogen oder so, so Alkohol, war nie so, habe ich immer grundsätzlich mal Angst vor Kontrollverlust. Von daher sind so ganz viele Drogen für mich eh in Frage gekommen.
Weißt du, was es bei mir viele Jahre lang war? Japanisches Minzöl.
Ja. So zum Einreiben oder?
Nee, so für unter die Nase.
Unter die Nase, also
es fing mit einer Erkältung an und es ist dann wirklich über viele Jahre geblieben. Und überall, wo ich war, hat es nach japanischem Minzöl gerochen. Ich glaube, das hat meine Schleimhäute auch ziemlich kaputt gemacht.
Ja.
Also kann ich auch nicht empfehlen, aber ja, zum Glück vergleichsweise harmlos. Mhm. Und witzigerweise war es eines Tages auch einfach vorbei.
Was meint, ne? Das gibt wirklich Leute, die sind ja auch so von Nasenspray abhängig, ne? Hast du das schon mal gehört?
Gehört, ja.
Dass die dann wirklich immer sagen, irgendwie, naja, da geht ja auch diese Nasenschleim wird auch von kaputt. Und fährt wirklich ein, er hat sich in der Woche auch dann 40 solche Dinger in die Nase gezogen. Hier, 40 Flaschen Nasenspray.
40 Flaschen? Das sind ja 5 am Tag dann.
Ja. Das hat im Prinzip nur ein ganzer.
Oh, das ist eine Ansage.
Heftig, ne?
Geht dann ja auch langsam ins Geld.
Geht ins Geld, ja, tatsächlich. Ist das auch richtig teuer, ja. Hm. Dann hat er dann verschiedene Ärzte gehabt, die das dann auch irgendwie so verschrieben haben, damit es ein bisschen günstiger ist, aber das war. Und da gibt es jetzt auch, glaube ich, keine richtigen Therapieplätze. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es da irgendwo eine Selbsthilfegruppe. Es gibt eigentlich für alles eine Selbsthilfegruppe. Aber.
Wahrscheinlich muss man dann die Minzöl und die Nasenspray-Fraktion zusammenfassen.
Das kann natürlich sein. Ja, schon komische Sachen.
Alex, wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, Egal, ob das jetzt Patienten, Patientinnen sind oder Angehörige oder Menschen im Hilfesystem oder irgendeine andere Gruppe von Menschen. Wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
Also ich würde tatsächlich eine SMS oder eine Nachricht an die Politik schreiben. Und zwar mit der Bitte, Pflegepersonal einfach gesetzlich besser zu schützen vor Übergriffen, vor sexuellen Übergriffen, vor körperlichen Übergriffen. Das ist halt immer noch so, dass das einfach viel zu wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist. Dass, ich habe das jetzt persönlich selbst gehabt, dass da ein Vorfall im Krankenhaus war, wo ich auch körperlich angegriffen worden bin und mir jemand in die Hand gebissen hat. Mhm. Ne? Und das war, hatte jetzt auch nichts mit psychischer Erkrankung zu tun. Das war einfach, die waren betrunken und wollten einfach mal randalieren. Der hat mir wirklich in die Hand gebissen und das Verfahren wurde aus Mangels an öffentlichem Interesse eingestellt. Oh. Und da denke ich so, was? Da denke ich mir, wenn jemand einen Polizisten im Einsatz in die Hand beißt, da gibt es richtig Ärger und auch völlig zu Recht. Und wenn das halt im Dienst passiert, im Krankenhaus oder so, das ist, ja, da gibt es so viele körperliche Übergriffe, Beleidigungen teilweise auch, also auf somatischen Stationen. Und das wird so oft einfach eingestellt und da passiert einfach nichts. Und ich finde, da müssen einfach die Politik Pflegepersonal viel besser schützen. Ja. Also wie gesagt, man muss das halt auch trennen, ne? Das heißt, wenn die Leute richtig eine Psychose haben irgendwie und sich irgendwie bedroht fühlen und so, natürlich gibt es da Beleidigungen und sonstiges, da muss man einfach drüber weghören, da muss man auch mit umgehen können, auch wenn es schwer ist, ne? Auch wenn es nicht leicht ist. Das ist noch was völlig anderes. Oder das gibt halt auch immer auf geschlossenen Stationen auch immer so Gewalt, die sich daraus erklären lässt, dass die Leute sich bedroht fühlen, dass sie eingesperrt sind, sonst irgendwas. Alles geschenkt, aber es gibt halt auch einfach Sachen, die so einfach dissozial einfach mal diese rauslassen oder sonst irgendwas sind und halt auch auf somatischen Stationen oder in zentralen Notaufnahmen, wo sich die Leute komplett daneben benehmen.
Und ich denke auch, wenn du sagst, naja, ne, dass es in bestimmten Fällen nachvollziehbar ist, warum es passiert oder man da auch eine Empathie haben kann, dann ist es ja trotzdem eine Belastung, die du in dem Moment professionell trägst.
Ja, und natürlich.
Die, wo es halt auch schön wäre, wenn die gesehen und gewürdigt und gesellschaftlich anerkannt wird.
Naja. In
einem anderen Maße.
Ja.
Ja. Ja. Alex, gibt es was, wo du sagst, das ist noch wichtig und hat hier keinen Raum gefunden? Das soll noch gesagt werden.
Oh, genau, was mir natürlich noch eingefallen ist. Ein großes Thema im Krankenhaus ist auch immer noch so Nachtruhe und Schlaf. Das ist ja so, dass viele Betroffene Schlafprobleme haben und auch oft Schlafprobleme halt auch mit Alkohol bekämpfen. Und Alkohol zerstört halt einfach die komplette Schlafarchitektur. Wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, dann träumt man auch nicht und hat auch einen total unruhigen Schlaf und auch keinen erholsamen Schlaf. Und wenn man das wirklich dann halt über Monate, Jahre macht und so, das macht schon was mit ein. Und wenn man dann halt in der Klinik ist und dann halt tatsächlich dann auch ohne Alkohol wieder schlafen muss, haben die Leute dann auch wirklich über Wochen einfach auch Schlafprobleme, weil die dann halt auch ganz wilde Träume oft haben, ganz verrückte Albträume haben und das holt das Gehirn offenbar alles nach, was da vorher vom Alkohol unterdrückt worden ist. Und aber das wird tatsächlich auch mit nicht abhängig machenden Medikation wird das quasi unterstützt, dass man auch einen gesunden Schlaf hat. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man auch den Leuten halt auch ein bisschen wie Schlafhygiene aufklärt, dass wenn sie mal nachts wach werden, dass sie dann nicht gleich das Licht anmachen, aufs Handy gucken und dann nochmal 3 Zigaretten rauchen und dann ins Bett gehen und sagen, ich kann nicht schlafen, sondern dass man halt auch versucht weiter zu schlafen, dass man halt das Zimmer abdunkelt, dass man versucht für eine ruhige Umgebung zu sorgen. Ich sage dann immer, also bei vollem Licht Raucherzimmer mit einer Zigarette im Mund ist noch niemand eingeschlafen. Das ist halt dann über Schlafprobleme klagen. Das ist halt auch ein großer Punkt.
Alles klar, dann machen wir hier einen Punkt.
Ja.
Und dann verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Alex, lieben Dank, dass du hier warst. Und wie immer, wenn ihr uns Feedback, Kritik, Anmerkungen schreiben wollt, schickt uns eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Wenn ihr glaubt, dass die Folge auch für andere Menschen interessant sein könnte, dann empfehlt sie gerne weiter. Und ihr könnt uns natürlich Rückenwind schicken, indem ihr uns abonniert oder uns einen Kommentar schreibt. Wir freuen uns da sehr drüber. Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.